möchte Sie alle ganz herzlich im Namen Jesu begrüßen. Und wir sind ja ganz frisch aus Brasilien gekommen, am Montag, leiden noch ein bisschen an der Zeitverschiebung und auch am Klima. Denn es ist ja noch ziemlich kalt, wir kamen dieses Jahr etwas zu früh. Wir kommen immer so wie die Schwalben, ja, wenn es warm wird, dann kommen wir, wenn es kalt wird, gehen wir wieder so im September. Ich hoffe auch, dass es mit der Übersetzung klappt, dass ich also einigermaßen deutlich und auch langsam reden kann. Und ja, es ist eigentlich unser Heimatdienst. Es ist allerdings so, wir haben ja 7 Kinder und die leben dann ziemlich zerstreut. Und wenn die Brasilianer kommen, die kommen dann oft im Paket, also im Sammelpaket. Wir werden 4 Kinder während dieser Zeit hier haben, also in Stuttgart und auch in der Nähe von Heidelberg. So sind wir also nicht ganz alleine, was Familie angeht. Und wir sind auch dankbar für alle, die immer wieder an uns gedacht haben, für uns gebetet haben. Denn wir machen ja diese Werbusreisen und da geht es auch immer ziemlich extrem zu. Wir waren ja vorletztes und letztes Jahr, wir haben eine Reise gemacht von 15 Monaten, so eine richtige Mammutreise, extrem vom Süden bis in den Norden. Wir waren in Gegenden, die man nur so beschreiben kann, dass da irgendwo in der Nähe die Hölle war und dass die den Deckel nicht richtig zugemacht hatten. So heiß war es dort, so warm, ja. Und jetzt sind wir eben in der Kälte und leiden noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was ihr so denkt vor dem Zorn Gottes. Ihr denkt euch vielleicht, was hat der Reinhold für Probleme? Na, vor dem Zorn Gottes. Als ein Bruder von Hohenlohe, das ist meine Heimat zwischen Stuttgart und Nürnberg, der hat uns in Frankfurt abgeholt und hat uns dann auch ein Auto besorgt, ein sehr gutes Auto. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir dieses halbe Jahr benutzen dürfen, nur reinsetzen, alles bezahlt. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich werde dann die erste Predigt über das Thema machen, vor dem Zorn Gottes. Und dann sagte der, ha, über das hört man gar nichts. Also zumindest da in Hohenlohe wird kaum drüber gepredigt über den Zorn Gottes. Ich hoffe auch, dass ihr ein bisschen Nachsicht mit mir habt, denn ich habe die letzten 3,5 und mehr Jahre nicht mehr in Deutsch gepredigt. Ich hoffe, dass es einigermaßen klappt. Wir haben ja die Verse gehört vom Andreas, ja? Die Verse von Hesekiel 9. Das war so eine Geschichte. Hesekiel, der war ja in Babylon in der Gefangenschaft. Und Gott hat ihm das geoffenbart, was da in Jerusalem passieren würde. Man darf annehmen, dass er sogar dorthin entrückt wurde, also transportiert wurde durch den Geist Gottes. Und dann hat er da gesehen, was da passieren würde. Der Zorn Gottes würde ausgeschüttet werden, Jerusalem würde zerstört werden. Er sieht da diese 6 Männer mit den Zerstörungswerkzeugen. Und wenn ihr aufgepasst habt, als diese Verse gelesen wurde, kommt zuerst dieser Mann in Leinen. Und er geht vor diesen 6 her und kennzeichnet alle Menschen, denen bei der Zerstörung nichts passieren würde, die Gott bewahren würde in besonderer Weise. Das ist also sehr interessant, diese Geschichte. Und wir sehen auch Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Darum geht es uns ja. Und wir werden also einiges heute Morgen auch da lernen dürfen. Ich habe mir da einige Punkte rausgeschrieben, also das geht nicht so lang, die einzelnen Punkte sind 7 Punkte. Ne? Zuerst, wir sehen, Gott warnt vor der Zerstörung. Er warnt, er prophezeit, er informiert. Also die Leute, die aufgepasst haben, die wussten, was kommen würde. Er appelliert, er ruft zur Umkehr, zur Einsicht. Dann merken wir auch in unserer Geschichte, Gott selber unterscheidet die Leute nach gottesfürchtig, gerettet und nicht gerettete, gottlose. Gott kennt ja alle Herzen. Von daher ist unsere Geschichte eigentlich eine Illustration für uns, dass nämlich die Menschen gekennzeichnet wurden. Das ist ja nicht für Gott, denn Gott kannte die Menschen. Das ist eine Illustration für uns, um uns einfach zu trösten, zu ermutigen. Gott kennt uns, er passt auf uns auf. Also Gott selbst unterscheidet, dann auch der klare Punkt, Gott bewahrt Menschen vor dem Zorn, so wird es uns mit der Gemeinde gehen, die entrückt wird, und auch während des Zorns wird er Menschen bewahren. Also darum informiert er, darum unterscheidet er. Dann auch vor dem Zorn ist meistens eine besondere Zeit. Nämlich, Gott hat sie dahin gegeben. Gott gibt die Menschen hin. Die, die nicht hören wollen, viele werden dann verhärtet. Sie werden regelrecht dem Gericht preisgegeben. Wenn das Maß voll ist, ja, so ging es auch Israel zur Zeit der Landeinnahme. Die haben dann ganz schön gelitten, wenn sie Gott nicht gehorcht haben. Oder auch, dann ging es bis zur Gefangenschaft. Assyrische Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft, Tempelzerstörung und so weiter. Wir merken aber auch bei all diesem negativen Geschehen, dass Gott darüber steht. Es ist also nicht der Feind in erster Linie, sondern Gott schüttet seinen Zorn aus. Auch ganz wichtig, und deswegen dürfen wir uns auch heute sagen, heute geschieht manches Negative in unserer Welt, aber Gott hat das alles vorhergesagt. Das ist ein Trost für uns. Er steht darüber. Ihm ist die Kontrolle noch nicht entglitten. Und Gott redet auch immer wieder vom Zorn, von der Zerstörung, aber auch oft im gleichen Atemzug redet er von positiven Dingen. Er tröstet sein Volk. Er schaut in die Zukunft. Dann spricht ja die Bibel auch vom Kommen Jesu, vom König aller Könige oder vom Friedensreich. Denn wenn Jesus wiederkommt, wir wissen, dann wird der ganze Kosmos und unsere Erde wird wieder an den Himmel angeschlossen. An die himmlische Dimension. Das, was verloren wurde, das geht dann bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Und natürlich ein ganz besonderer Punkt, den werde ich dann auch ein bisschen ausbauen, das ist die Zeit der Bewährung. Vor dem Zorn ist es die Zeit der Bewährung. Es ist eigentlich eine Krisenzeit in dieser Zeit vor dem Zorn Gottes. Krisenzeit, wo sich auch zeigt, wie die Einzelnen stehen. Ja, Krisenzeit, es ist auch eine Ausreifung des Bösen und die anderen entscheiden sich noch fester, mit dem Herrn zu gehen. Also wir stehen heute auch in so einer Krisensituation. Auch wir, denn zum Beispiel in 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, also ich werde es immer ziemlich deutlich machen, damit die Übersetzer nachkommen, gerade mit Bibelversen, ne? 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10, denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also hier im gleichen Atemzug, wir warten auf Jesus. Dann der ganz wichtige Punkt, er ist aus den Toten auferstanden. Das werden wir auch an der Osterkonferenz dann besonders wieder uns dran erinnern und behandeln. Und er wird uns vor dem kommenden Zorn retten und bewahren. Ganz wichtig. Also eine besondere Zusage für uns als Gemeinde. Da gibt's ja auch Gemeinden und Denominationen, da betet man im Glaubensbekenntnis, von dannen er wiederkommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten. Und das ist so die ganze Prophetie, die oft in diesen Kirchen gepredigt wird. Ja, von dannen er wiederkommen wird. Kein Mensch weiß genau wann, ne? Irgendwo in ferner Zukunft. Und wir sehen, dass da noch einiges vorher passieren wird. Überhaupt dürfen wir in der Gemeinde nie das jüngste Gericht für die Gläubigen predigen. Das hat nämlich für uns überhaupt nichts zu tun. Wir kommen vor den Preisrichterstuhl Christi, aber wir werden nicht in das jüngste Gericht kommen, wie manche denken. Das ist falsch. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen unsere Bibel lesen. Das muss uns ans Herz gelegt werden. In dieser Zeit, die uns so beschäftigt, die uns so oft belegt, die so kurzlebig ist, wir sollen bibellesende Christen sein. Wenn Sie jetzt dran denken, wie viel Zeit haben Sie in letzter Zeit dafür verwendet, vielleicht erschrickt mancher. Ja, ich lese eigentlich sehr wenig die Bibel in letzter Zeit, denn das ist sehr wichtig für uns. Denn das ist die Ernährung für unseren inneren Menschen. Lesende Christen. Wir sollten auch gute Bücher lesen. Ja, also ihr habt ja hier eine super Buchhandlung da unten, also bitte geht da nicht achtlos dran vorbei, das ist ganz wichtig. Sich über gute Themen informieren, aktuelle Themen, Auslegungen und so weiter. Ganz wichtige Informationen. Wenn ich euch so anschaue, ihr Schweizer, ne, Ihr seht eigentlich relativ gesund aus, gut ernährt, ne? So. Ja, nicht schlecht. Aber wenn man jetzt eine geistliche Röntgenaufnahme machen würde und wir würden jetzt schauen, wer geistlich gut ernährt ist und wer unterernährt ist, da würden wir vielleicht erschrecken. Da würden vielleicht einige rachitische Skelette hier rumsitzen, so kurz vorm Ableben, ja. Da würde man erschrecken, wie dünn manche da sitzen würden. Ja, das ist eine Tatsache. Wir sehen ja nur das Äußere. Und da muss sich jeder fragen, bin ich wirklich ein gut ernährter Christ vom Wort Gottes her? Das ist wichtig. Nicht nur am Sonntag, sondern, ich wüsste, die Woche hat 7 Tage, ja, nicht nur ein. Also Gott, er warnt vorher. Er hat es im Paradies gemacht. Er hat gesagt, also, wenn ihr davon esst, ihr werdet sterben. Gott hat genau gesagt, was passieren würde. Vor der Sintflut. Der Noah hat 120 Jahre gepredigt. Gott hat gewarnt, 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 gewarnt. Oder auch vor der Gefangenschaft. Sowohl assyrische wie babylonische. Die Propheten, die haben jahrzehntelang gearbeitet. Manche über 50 Jahre. Gewarnt, gewarnt, informiert. Also Gott, das kommt nicht einfach so aus heiterem Himmel. Gott warnt, er informiert. Sogar den Kain, wenn wir nur daran denken, was Gott zu Kain gesagt hat, vor dem ersten Mord. Er sagte ja, warum bist du so ergrimmt und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Er hat also, wir sagen im Brasilianisch, hat sein Gesicht zugemacht. Ja, ist es nicht so, dass es sich erheben würde, wenn du wohl tust? Und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde vor der Tür, direkt vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst über ihn herrschen. Also da hat Gott schon gewarnt, pass auf, und das ist ja das Urproblem vom Menschen, die Sünde. Der ganze Zorn Gottes wird ja nur deswegen ausgegossen, wegen der Sünde des Menschen. Ja, weil der Mensch einfach Gott nicht gehorchen will. Er hat ihn gewarnt. Wir sehen aber auch, dass in allem Negativen oft Gott eine Erziehungsabsicht hat. Sogar als Israel viele von diesen Ureinwohnern leben ließ in Kanaan, ja, da hat Gott auch eine Erziehungsabsicht gehabt. Er hat das Schlechte dann doch irgendwie zum Guten verwendet. Und dies sind die Nationen, das steht in Richter 3, 1 bis 6. Also im Richter 3, 1 bis 6. Und dies sind die Nationen, welche der Herr bleiben ließ, um Israel durch sie zu versuchen. Um Israel durch sie zu versuchen. Und dann im Vers 4, ich kürze ein bisschen ab, da heißt dann, und sie dienten dazu, Israel durch sie zu versuchen, um zu wissen, ob sie den Geboten des Herrn gehorchen würden, welche er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Also Gott hat gerade diese Feinde dazu gebraucht, um Israel zu prüfen, um zu schauen, wie werden die reagieren. Das ist also sehr interessant. Und Gott hat auch gewarnt, hat gesagt, werdet ihr aber die Einwohner des Landes nicht vertreiben vor eurem Angesicht, so werden euch die, so ihr überbleiben lasst, zu Dornen werden und in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch drängen in dem Lande, darin ihr wohnet. Ein Stachel in eurer Seite. Das war sehr unangenehm. Also Gott hat gewarnt. Ja. Und es wird geschehen, so wie ich gedachte, ihnen zu tun, werde ich euch tun. Wir merken das auch oft manchmal in unserem Leben, wenn wir mit der Sünde spielen, wenn wir falsche Dinge tolerieren, wir merken dann, wie schädlich das eigentlich ist für unser Glaubensleben. Wir stagnieren dann, wir bleiben dann stehen und manchmal verkümmern wir sogar und wir zahlen einen hohen Preis. Auch der Herr Jesus hat davon gesprochen. Er hat gesagt, von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf dass ihr, wenn es geschieht, glaubet, dass ich es bin. Und er wiederholt es dann im nächsten Kapitel, Johannes 14, 29. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, auf dass, wenn es geschieht, ihr glaubet. Der Herr Jesus hat sowohl positive Dinge erwähnt, wie auch sehr negative. Zum Beispiel hat er gesagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Römer wollten ja den Tempel als so Art Museum erhalten. Aber der Herr Jesus hat gesagt, nein, der wird zerstört und er wurde zerstört. Oder der Herr Jesus sagte, ihr werdet durch die Schärfe des Schwertes fallen. Ihr werdet gefangen in die ganze Welt weggeführt werden. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis dass die Zeit der Heiden erfüllt ist. Also der Herr Jesus hat das alles auch schon vorher gesagt, informiert. Und dann gleich im Anschluss in Lukas 21 ab dem Vers 24 kommt ja dann auch, da werden die Zeichen am Himmel erwähnt, die Erschütterung der Himmelskräfte und eben auch damit zusammen das Ausgießen des Zornes Gottes. Aber dann auch wieder zum Schluss das Positive, das Wiederkommen des Herrn Jesus in großer Macht und Herrlichkeit. Ganz wichtig. Ja, oder in Offenbarung heißt es am Anfang, Offenbarung 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Auch da informiert Gott ganz klar, was kommen wird, wenn sein Zorn ausgegossen wird. Oder in Amos 3,7, der bekannte Vers, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Also er informiert recht klar vorher. Und deswegen predigen wir ja auch im Mitternachtsruf intensiv das Wort Gottes. Ja, das ist wichtig, was an vielen Orten eben verschwiegen wird oder nicht behandelt wird. Prophetie ist ja der Gottesbeweis. Dieser zeitlose, ewige Gott, der alles weiß, vom gestern, heute und morgen, ja, der beweist es gerade durch diese Prophetie, auch durch die Warnungen, durch all das, was er uns da zeigt. Aber Gott, er unterscheidet, trennt und kennzeichnet. Wir sehen ja vor diesen 6 Zerstörern, die dann Jerusalem richten und zerstören und vernichten, da kommt dieser Mann in Leinen. Und dieser Mann kennzeichnet die, die nicht angerührt werden dürfen in der Zerstörung, die in besonderer Weise bewahrt werden. Das ist also ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Wir lesen da sogar etwas Ähnliches in 2. König 10, Vers 23, als der Jehu die Baalspropheten ausrotten will. Wir kennen die Geschichte vielleicht, dann tut er alle einladen, ja, und dann werden die vernichtet. Und dann sagt er in 2. König 10, Vers 23, als die alle dann in diesem Saal versammelt waren, dann sagt er, forschet und sehet zu, dass nicht etwa einer von den Dienern des Herrn hier bei euch sei. Also einer von den Dienern Jahwes aus Versehen sich unter die Baalspriester gemischt hätte und jetzt mit vernichtet wird. Er sagt genau, forscht nach, ja, passt genau auf, dass wir nicht die Falschen erwischen. Das ist also ganz interessant. Wir wissen auch, als der Elia so ein bisschen depressiv war, der war ein bisschen deprimiert, ja, der sagte zu Gott, ich bin als Einziger übrig geblieben. Ihr kennt doch die Geschichte, als Einziger. Ne? Und was sagt ihm Gott dann? Ich meine, viele sehen das sehr positiv. Ja, nein, da sind noch 7000 übrig geblieben. Ich meine, 7000 und eins in dem ganzen Volk, das waren Tropfen auf dem heißen Stein. Also Israel stand auf der Grenze als verheißenes Volk total unterzugehen. Es war ein ganz kritischer Moment. Elia hatte das erfasst. Und dann sagt Gott Folgendes. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also ihr merkt, Gott hat genau gesehen, welches Knie sich gebeugt hat und welcher Mund den Baal geküsst hat. Diese Baalsfiguren, diese Götzenfiguren. Gott hat es genau gesehen, hat es genau beobachtet, hat genau diese 7000 gekannt. Eine andere Stelle, die mich immer wieder fasziniert, da geht es um den Gideon. Ihr kennt ja den Gideon, ein junger Mann. Er war sehr ängstlich, ja. Und Gott kommt ihm sogar entgegen, weil Gott ist ja ein ganz lieber, ja, Vater. Und er sagt ihm dann, ja, Gideon, du kannst es auch nachts machen. Ne? Nachts dann eben die Sachen kaputt machen da vom Baals Altar und die Astaroth, diese Säule. Und dann sagt Gott Folgendes, nimm den Fahren deines Vaters, also den Ochsen, und zwar den zweiten, von 7 Jahren, sagt Gott zu dem Gideon, den 7-Jährigen. Was denkt ihr, was da Gideon gedacht hat? Ha, der kennt ja sogar meine Ochsen, mein Viech, der weiß alles ganz genau. Ja, und dann sagt er mit dem ersten, soll er dann opfern auf dem Feuer. Also ganz interessant, Gott sieht alles. So war es ja auch bei Lot. Ich meine, für den Lot hätte ich persönlich nicht viel gegeben. Ich hätte sogar daran gezweifelt, ob der echt gläubig und gerettet war. Ne? Sind wir doch mal ehrlich. Für den Lot hätte man nicht viel gegeben. Ja, und da heißt es, und den gerechten Lot rettete, in 2. Petrus 2, Vers 7 bis 9, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Gott hat es genau gesehen. Die Reaktion vom Lot dort in Sodom. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten wie den Lot, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. Bei Lot gibt es übrigens ein kleines Detail, wo ich viele Jahre, vielleicht 40 Jahre drüber gelesen habe, bis zu dem Tag, wo ich das in einem Vortrag eingebaut habe. Da ist was ganz Interessantes passiert. Als der Lot, als diese ganze Meute dann um das Haus rumstreift, diese Sodomiter, und die wollen ja diese zwei Männer missbrauchen, sexuell missbrauchen, dann geht der Lot zur Tür raus, und was macht er dann? Er schließt die Tür hinter sich zu. Ganz interessant. In dem Moment, wo der die Tür zuschließt, um diese Männer zu schützen, ist er bereit zu sterben. Ganz interessant. Die Meute, die hätte ihn ja umbringen können. Die haben ihn ja dann auch angegriffen und die Engel haben ihn dann reingezogen und haben die dann mit Blindheit geschlagen und die haben die Tür nicht mehr gefunden. Ganz interessant. Können wir aber jetzt nicht drüber reden. Okay. Und dann sagt ja auch, gerade in den 7-Cent-Schreiben, da heißt es immer wieder am Anfang, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben, deinen Dienst und dein Ausharren. Ich kenne deine Werke. Dreimal dann zu Sardes, Philadelphia und Laodicea. Gott hat die genau gekannt. Jesus hat die genau gekannt. Wenn wir bedenken, Jahr 95 wurde das wahrscheinlich geschrieben dort von Johannes auf Patmos, die Offenbarung, das Buch der Offenbarung. Jesus ist im Jahr 33, da war die Himmelfahrt. Also das waren dann immerhin 62 Jahre. Ja, ist ziemlich lange. Also ich werde dieses Jahr 62. Ne? Da ist man schon fast im Rentenalter, schon fast am Ende des Haltbarkeitsdatums. Ne? Und also 62 Jahre sind da ins Land gezogen. Und das sagt der Herr Jesus vom Himmel runter, ich kenne dich. Ganz genau. Also nicht plötzlich, ja, jetzt ist der Herr Jesus weg und so weiter. Ne? Nee, er hat genau Bescheid gewusst. Er hat Dinge gesagt in den Sendschreiben, die genau auf die lokale, aktuelle Situation die genau gestimmt hat. Oder wie auch 2. Timotheus 2, Vers 19 sagt, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, denken wir da an die versiegelten Leute, die vor dem Gericht bewahrt werden, und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen, der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Gott kennt uns, er kennt mich, er kennt sie. Jetzt aber auch, Gott warnt, Gott trennt und unterscheidet. Warum? Weil er eben retten und vor dem Zorn auch bewahren will. Deswegen glauben wir auch, die Entrückung ist vor dem Zorn Gottes. Also ich glaube, dass unsere prophetische Linie vom Mitternachtsruf, wenn ich die mit anderen vergleiche, ja, muss ich sagen, unsere Linie ist die, die sich am ehesten aufdrängt und die Gottes Wort am meisten Ehre macht, auch die Verheißungen Israels gegenüber in besonderer Weise beobachtet. Also das ist die Linie, dass wir vor der Entrückung, dass wir vor dem Zorn Gottes, vor der Apokalypse entrückt werden müssen. Nicht, weil wir Angst haben. Ja? Ich meine, wenn jemand von euch denkt, dass die Entrückung in der Mitte der Trübsal passiert, wir brauchen auch Leute für die Trübsal. Ja? Wir brauchen auch Leute für die, ich mache jetzt nur Spaß. Ja? Ich meine, wir werden alle vorher entrückt. Aber das muss so sein, denn diese 7 Jahre sind total verschieden von der Gnadenzeit. Die kombiniert nicht, die harmoniert nicht mit dem, so wie wir heute arbeiten. Wir sollen unsere Feinde segnen und lieben und die zwei Zeugen, die töten die Feinde, die zwei Zeugen. Das ist eine ganz andere Dispensation. Gott ist zwar der gleiche, aber er wirkt nicht immer gleich. Er wird dann wieder ähnlich wirken oder handeln wie zur Zeit Israels. Deswegen muss die Gemeinde vorher weg, die muss aus dem Weg geräumt werden. Wir werden entrückt. Aber selbst in der, wir werden vor der Stunde der Versuchung bewahrt. Während andere, wie die 144.000, die werden in besonderer Weise versiegelt, ja, denen darf nichts passieren, und andere, die flüchten in die Wüste. Es gibt also während dieser großen Trübsalzeit nur eine Oasis auf der Welt, eine einzige Oasis, wo der Antichrist nicht hinkommt. Das ist dieser Platz in der Wüste, wenn das Weib in Offenbarung 12 in die Wüste flieht. Und das werden, so wie ich das sehe, exklusiv Juden aus Israel sein. Ja, die dann sich an die Worte Jesu erinnern, sehen die Tempelentweihung. Und das ist ein Markenstein, das ist ein Gamechanger. Ja, da ändert sich alles. In dem Moment, wo der Tempel entweiht wird durch den Antichrist, dann werden sehr viele sich an Jesu Wort erinnern und werden dann fliehen. Oder auch in Jesaja 65, Vers 8 heißt es, so spricht der Herr, wie wenn sich Most in der Traube findet und man spricht, verdirb sie nicht, denn ein Segen ist in ihr. So werde ich tun um meiner wahren Knechte willen, dass ich nicht das Ganze verderbe. Also Gott hat genau damals vor dem Gericht seine wahren Knechte gekannt. Ja, seine echten, wahren Knechte. Und er hat die in besonderer Weise dann auch hervorgehoben. Wie auch in Malachi 3, das ist ein ganz besonderes Kapitel, Malachi 3 könnt ihr voll auf die heutige Zeit anwenden, denn da gibt es eine richtige Rebellion, da gibt es eine Gruppe von Priestern, die sagen, horch doch, hör doch auf mit den ganzen Ritualen. Das ist umsonst, es kommt nichts dabei raus, dass wir Gott dienen und in Trauer einhergehen. Immer vom Blut Jesu reden und von der Vergebung und dass der Mensch ein verlorener Sünder ist von Himmel und Hölle. Ach, wir machen das jetzt alles mal ein bisschen flotter im Gottesdienst und so weiter. Ihr kennt das ja. Und wir reden ja nicht mehr vom Blut Jesu, denn das schreckt die Leute ab. Ja. So sagen das viele heute. Es muss positiv sein, es muss pragmatisch sein. Wir wollen die Probleme der Leute lösen. Und der Pastor, da kommen mir viele heute mehr vor wie Kellner, die Leute bedienen. Was brauchen sie? Ein bisschen mehr Geld? Ja, wir werden jetzt um ein Wunder beten oder um Heilung, dieses und jenes. Wie ein Kellner, der die Notwendigkeit der Leute bedient, ihre Wünsche. So sind viele Pastoren. Zumindest in Brasilien. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Moment in der Schweiz aussieht. Gut. Der Mann in Leinen, der vorhergeht. Wir wissen, wer dieser Mann ist. Wer ist es? Der Herr Jesus, ganz klar. Der Mann in Leinen, das ist der Herr Jesus. Er hat für uns den Preis bezahlt. Er kann Leute kennzeichnen. Er kann Leute retten und bewahren. Denn er hat das Recht dazu. Denn den sieht ja auch der Daniel in Daniel 10, 5 bis 6. Und ich erhob meine Augen und sah und siehe, da war ein Mann in Linnen oder in Leinen gekleidet und seine Lenden waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und dann sieht er diese ganze Herrlichkeit vom Herrn Jesus. Diese himmlische Herrlichkeit. Und das sieht dann ja auch Johannes in Offenbarung 1. Wir kennen das alles. Und da heißt es auch, bis zu den Füßen reichendes Gewand. Da steht jetzt zwar nicht Leinen, aber das drängt sich auf, dass das auch hier wieder dieses Leingewand ist. Und auch hier sieht er wieder seine himmlische Herrlichkeit. Ja, und wir sehen dann eben auch gerade bei den 144.000, wie auch die versiegelt werden in besonderer Weise. Ähnlich wie diese Leute hier in Jerusalem in Hesekiel 9. Bei den 144.000 heißt sogar, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Also den Namen vom Herrn Jesus und vom Vater. Zwei Namen. Interessant. Vielleicht erinnert ihr euch an Sprüche 30, Vers 4. Das ist auch sehr interessant, wenn man mit Juden redet, also mit Nachkommen Abrahams. Isaac, Jakob, und weil die Frage vom Agur, die war ja schon sehr interessant in Sprüche 30. Da sagt er, wie heißt er, nämlich Gott, und wie heißt sein Sohn? Da fragt er, wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Da fragt der Agur schon nach Gottes Sohn. Also er hat sich da vorgetastet, ne, und hat es gemerkt, dass dieser himmlische Messias der Sohn Gottes ist. Und das steht dann eben auf den Stirnen, das wird dann da beantwortet. Ja, sein Name und der Name vom Sohn. Ja, vor dem Gericht, das ist jetzt der vierte Punkt, ja, vor dem Gericht Da hat Gott sie dahingegeben. Das war dann oft eine Zeit, wie ich gesagt habe, der Entscheidungen. Ja, Israel wurde in die Hand der Feinde übergeben, die haben dann sehr gelitten. Und auch heute in Römer 1, Vers 18 bis 32, hochaktuell, heißt dreimal hintereinander, in Römer 1, 24, 26 und 28, Gott hat sie dahingegeben. Was heißt es, Gott hat sie dahingegeben? Das heißt, dass der Mensch als Mensch im Bilde Gottes geschaffen, mit seiner Würde von Gott dahingegeben wird. Es ist nämlich nicht von ungefähr, dass der Antichrist und der falsche Prophet, wie werden die in Offenbarung genannt? Der Antichrist und der Prophet in Offenbarung 13. Dann sieht er das erste am Meeresstrand, das erste was? Tier. Warum wird er Tier genannt? Ist doch komisch. Und nicht einfach eine Person, eine Gestalt oder irgendwas, ein Tier. Weil wir auch heute merken, dass der Mensch immer mehr diese Würde verliert. Diese Würde, wenn wir heute die schamlose Gesellschaft anschauen und was im Moment alles geschieht, da sinken wir immer mehr auf das Niveau der Tiere herab. Befriedigung um jeden Preis. Sünde wird salonfähig erklärt. Was früher noch eine Schande war, wird heute als salonfähig erklärt. Und der Mensch rennt in seine Selbstzerstörung. Da heißt es ja hier, darum hat Gott sie auch dahingegeben. Warum? Weil er als Schöpfer und Erlöser fast schon zur Witzfigur gemacht wird in der heutigen Gesellschaft. Schweiz, Deutschland, es geht ja rasend bergab. Deswegen hat Gott sie dahingegeben. In den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden. Die Bibel spricht dann vom moralischen Gebiet. Ja, ganz klar. Und das haben wir heute vor Augen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften. Und dann spricht die Bibel von Homosexualität. Ja, wir müssen darüber reden. Das ist also nicht irgendwas Modernes. Das ist Gericht Gottes. Ja, Gericht Gottes. Gericht Gottes. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Vor kurzem, da gab es eine kleine Umfrage in der Schule in England. Da mussten die Schüler einen Fragebogen ausstellen. Da gab es 25 Möglichkeiten. Also nicht nur Mann und Frau, männlich und weiblich. 25 Möglichkeiten. Also die drehen jetzt langsam durch. Ja, Gott hat sie dahingegeben. Man kann es nicht mehr anders nennen. Was da heute alles mit dieser Genderströmungen geht, das ist also unglaublich. Da stehen uns, oder zumindest mir, noch die letzten Haare zu Berg. Ja. Und die Bibel sagt, die sind des Todes würdig, die das tun. Und die Bibel sagt sogar, sie tun es nicht alleine, sondern haben auch Gefallen. Die ziehen andere mit in den Dreck, in den Schlamm, in die Unmoral. Römer 1, 32. Denn der Sündelohn ist der Tod, sagt die Bibel. Ich meine, wir reden ja nicht nur gegen sexuelle Sünden. Es geht um den ganzen Katalog. Der Mensch ist ein verlorener Sünder und wir müssen das der Welt sagen. Wir müssen mutig aufstehen. Ja, heute muss man zwar schon Angst haben, dass man dann bestraft wird und bestraft werden kann. Christen werden schon kriminalisiert, aber wir müssen für die Wahrheit einstehen. Wir haben heute eine regelrechte Epidemie von BISD und SSAS. Ich werde erklären, was das heißt. Ja. BISD heißt Body Identify Sexuality Disorder. Das heißt, totales Durcheinander, was die körperliche Sexualität angeht, die Orientierung. Und auch SSAS heißt Same-Sex Attraction Disorder, dass man also zum gleichen Geschlecht hingezogen wird. Und das ist dann auch eine Störung. Disorder ist eine Störung. Das ist heute eine regelrechte Epidemie geworden. Im Volk, ja, ist unglaublich, zu was die Leute fähig sind, wenn man Jesus den Rücken kehrt. Und was die Leute alles glauben, ja, was die Leute alles glauben. Das sind sehr ernste Dinge. Und ihr wisst genau, dass Jesus Sodom direkt in Verbindung bringt mit seinem Wiederkommen. Wie in den Tagen Lots, so wird sein in den Tagen des Wiederkommens des Menschensohns. Das sind also ganz klare rote Lichter, die da angefangen haben zu blinken, und zwar mit einer Intensität, dass ja auch noch der letzte Christ langsam aufwachen muss. Wir merken das. Da ist was im Gang. Da heißt es auch doch der feste Grund, 2. Timotheus 2,19, ganz wichtiger Vers für uns bis 21, 2. Timotheus 2,19 bis 21, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, steht ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Und jetzt kommt's. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wenn er sich reinigt, wenn er reagiert, wenn er Gott um Hilfe bittet, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Ja, wenn sich jemand korrigiert, reinigt. Oder Paulus sagt ganz klar in 1. Korinther 6, 11, und wir müssen das sagen, und solches sind eurer etliche gewesen. Er spricht zu den Korinthern, etliche waren in sexuellen, unmoralischen Sünden, die hingen da fest. Und die sind jetzt von dort weggekommen. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Wenn man heute öffentlich von Korrektur und Heilung von Homoaffektiven spricht, das ist wie das rote Tuch für einen Ochsen in der Arena, ja, für einen Stier. Ihr müsst es nur sagen, Korrektur. Nein, das sind doch die Gene, die sind so geboren und so weiter. Das darf man gar nicht mehr in den Mund nehmen. Und Paulus sagt, etliche sind so gewesen. Doch ihr seid jetzt abgewaschen und geheiligt. In Jesaja 65, 5 bis 7 heißt, das Volk, das da spricht, bleibt für dich und nahe mir nicht, denn ich bin dir heilig. Also das Volk sagt, du, lass mich in Ruhe. Ja, komm hier bloß nicht mit biblischen Normen. Ich lebe so, wie ich lebe. Ich lebe mich aus. Ja. Bleib für dich und nahe mir nicht. Das war auch vor dem Gericht Gottes, vor dem Zorn Gottes. Und genau das haben wir heute. Man darf nichts mehr sagen. Das ist eine regelrechte Diktatur der Meinung, die uns da aufgesetzt wird. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und es gibt sogar große Wissenschaftler, die sagen, so wichtig wie die Gene sind, unsere Erbanlage, so wichtig sind die Entscheidungen im Leben. Die Entscheidungen. Wir sind nicht Gefangene unserer Gene, sondern wir entscheiden. Ja, das ist, da gibt es sogar recht interessante Beispiele, wenn ich da an den Goebbels denke. Der Goebbels, der große Nazi, ja, der eine wurde ja in Nürnberg, sollte der erhängt werden, aber hat sich ja kurz vorher mit Ziankali, hat er Selbstmord verübt in der Nacht vorher. Und sein Bruder, ich glaube, der heißt Albert, der hat viele Juden gerettet, kam auch im Mitternachtsruf. Der eine war Nazi, wurde zum Tod verurteilt durch die Amerikaner, 1946, und sein Bruder hat viele Juden gerettet, aus der gleichen Familie, Brüder. Also da sind Entscheidungen gefallen. Der eine ging in Richtung Nazis und Juden hassen und Juden umbringen. Und sein Bruder war genau das Gegenteil. Er soll sogar als einer der Gerechten in der Allee von Yad Vashem geehrt werden, da wo sie die Bäume pflanzen, da sind dann auch die Schilder. Sehr interessant. Es sind also die Entscheidungen. Denk mal an Soldaten, an Polizisten, an Lebensretter. Das sind Leute, die je nach Atmosphäre, nach Umgebung einen sehr gefährlichen Beruf ausüben. Ein Soldat muss im Notfall sein Land verteidigen. Er kann sterben. Ja, kann sterben. Oder in Gefangenschaft kommen. Ein Feuerwehrmann auch, lebt auch sehr gefährlich, sterben auch immer wieder welche. Polizisten haben einen sehr schwierigen Beruf und der wird immer schwieriger. Ja, wenn man das verfolgt heute, was so alles vor sich geht. Gerade auch in Deutschland mit den Flüchtlingen, ja, und so weiter. Oder Lebensretter. Ich meine, das ist bei uns mehr akut, denn Brasilien hat 7000 Kilometer Küste. Ich weiß nicht, wie viel Küste die Schweiz hat. Ja, immerhin doch. Am Bodensee auch irgendwas, oder? Am Bodensee. Ja. Also da ertrinken jedes Jahr viele Leute. Und ihr wisst, ein Lebensretter, das ist ganz gefährlich. Wenn ihr nicht in der richtigen Weise euch der Person nähert, die am Ertrinken ist, dann kann die sich in der Panik an euch festklammern und beide sterben, der Lebensretter und die ertrinkende Person. Das ist ganz gefährlich. Oder denken wir an Leute, die in Hungerstreik treten für irgendeine politische Überzeugung oder sonst was, religiös, und da gingen manche bis zum bitteren Ende, bis zum Hungertod. bis zum Sterben. Oder denken wir auch, das ist jetzt sehr negativ, an die Selbstmordattentäter, die sich also dafür einfach in die Luft sprengen. Also ihr merkt, die setzen plötzlich ein Ziel oder den Beruf, der steht über allem, sogar über dem Überleben. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel. Und heute sagt man, nee, leb dich aus. Wo bleibt da Disziplin, ja, Beherrschung? Wir merken, es sind alle Dinge, die immer mehr aus dem Weg geräumt werden. Und das heißt eben, ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Schlachter sagt, wodurch sie hätten gerettet werden müssen. Die hätten gerettet werden können. Deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr die Prädestinationstheorie nicht zu stark strapaziert. Ja, bitte. Also hier steht's, sie hätten gerettet werden können, aber sie wollten es nicht. Ja, sie haben sich dagegen entschieden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Und da leben wir heute mittendrin schon. Das ist zwar ein Wort, das wird sich in der Offenbarung erst so richtig erfüllen, aber wir sehen das heute. Ja, die Leute werden regelrecht verführt, weil sie eben die Liebe zur Wahrheit nicht haben. Gott erfüllt sein Wort und der große Trost für uns ist, Gott steht darüber. Er sitzt am Hebel. Er kontrolliert alles. Es ist nicht so, dass Gott und der Teufel auf der gleichen Ebene arbeiten, wie zwei Boxer, ja, so, die sich gegenseitig eins draufhauen. Gott steht weit darüber. Geben wir Gott und den Dämonen nicht zu viel Ehre, die sind zwar Realität, aber Gott steht weit darüber. In erster Linie sind es nicht die Feinde, nicht der Teufel, auch nicht die Freimaurer, die Illuminatis oder die Politiker oder sonst was. Ich könnte jetzt noch einiges dazu sagen, aber ich will niemand zu nahe treten. Also, Gott steht darüber. Er ist der Herr. Und das ist gerade der Trost vom prophetischen Wort her. Also er prophezeit Gericht und warnt vor seinem kommenden Zorn, wie schon erwähnt, aber er spricht dann immer gleich im Zusammenhang sehr positive Dinge aus. Und so ist ja auch bei uns. Wir sollen trotzdem im negativen Umfeld, wir sollen heute ein Zeugnis sein und auf den Herrn Jesus vom Himmel her warten. Wir sollen auf ihn warten. Ihm gehört die Zukunft. Das Schönste kommt noch. Und der letzte Punkt, die Zeit der Bewährung. Wir leben ja heute in der Gnadenzeit. Die geht jetzt schon 2000 Jahre, seit Golgatha, seit Pfingsten. Gnadenzeit. Dann für uns als Gemeinde ist es Wartezeit und Bewährungszeit, denn gerade im Warten sieht man sehr genau die Motivation der Menschen. Man sieht genau, was die Menschen während dem Warten machen. Und auch, wir leben in der Zeit vom Ausreifen des Bösen. Wir merken das, wir stecken da mittendrin, Ausreifen des Bösen. Und das ist sehr unangenehm. Das ist eine Krisensituation. Und da heißt es auch in Hesekiel, jetzt einige Kapitel später, 14, 3 bis 4 und 7 bis 8 heißt, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. In ihrem Herzen haben sie die Götzen aufkommen lassen. Dann im Vers 4, der seine Götzen in seinem Herz aufkommen lässt. Im Vers 7, welcher sich von mir trennt und seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt. Vers 8, ich werde ihn ausrotten aus der Mitte meines Volkes. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass der Gläubige das Heil verlieren kann. Also denkt jetzt nicht, dass ich da jetzt anfange, darüber zu predigen. Ja? Was will ich darüber sagen? Dass das ein Reifeprozess ist. Das sind Entscheidungen, die getroffen werden. Wenn man falschen Dingen Raum gibt, ja, diese Götzen, die sie in ihrem Herzen aufkommen ließen. Und davon spricht ja auch die Bibel vom vierfachen Ackerfeld. Das ist ja nicht einfach was Fatales, ja, ich bin eben so geboren. Nein, diese Dornen und Disteln, diese Steine, diese Samenkorn, das mehr am Weg fällt, also ganz nahe an der Welt, wo die Welt hin und her fährt und dann der Same zermalmt wird. Das ist unsere Verantwortung. Was machen wir mit dem Wort Gottes? Stellen wir wirklich gute Erde, guten Ackerboden zur Verfügung? Denn auch heute geschieht sehr viel in unseren Herzen. Ja, da können auch falsche Dinge aufgehen. Also Gott, er warnt vorher, er unterscheidet ganz klar, er kennt alle Menschen, er bewahrt, die, die ihm gehören. Vor dem Zorn gibt er die Leute dahin. Das ist natürlich dann eine ganz deutliche Entwicklung, die man beobachten kann. Und die beobachten wir heute sehr klar, gerade in ehemals christlichen Ländern, die heute zum Teil schlimmer sind wie heidnische Länder. Das ist eine Schande. Wir sehen das. Er ist der Herr. Er redet von positiven Veränderungen. Und wir stecken mittendrin in dieser Krisensituation. Deswegen zum Schluss noch dieser Schlussappell an uns alle, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das heißt, in Griechisch, in einem perversen Geschlecht. Pervers heißt ja unnatürlich. Ja. Also, unter welchen ihr scheinet wie Lichter in der Welt. Ihr seid das Salz der Erde, sagt der Jesus. Dann kommt er sofort mit dem Einwand. Denn er weiß, dass wir das heute brauchen. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist. Das heißt, Gott, der Herr Jesus, ermuntert uns, ein richtiges Salz zu sein. Aggressiv, radikal aufzustehen. Denn das erwartet eigentlich die Welt von uns. Dass wir klar Farbe bekennen. Das erwarten auch in Deutschland die Flüchtlinge. Denn wenn da mancher Flüchtling als Christ nach Deutschland kommt, der will natürlich auch echte Christen sehen. Und dann sieht er oft nur so ein Namenschristentum. Oder ihr seid das Licht der Welt. Sofort kommt wieder der Einwand. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Wie sieht es bei Ihnen aus, bei mir? Weil die normale Tendenz ist, dass wir das Licht verstecken. Ja, dass wir möglichst nicht anecken und möglichst nicht Jesus bekennen, das kann ja nur Probleme bringen, ja, vor allem heutzutage. Und da heißt es eben, nein, das Licht soll scheinen. Das ist also, ich möchte Sie provozieren zum klaren Bekennen. Und da heißt es im Psalm 11, Vers 3, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Wenn die Grundpfeiler, wenn die Fundamente umgerissen werden. Das klarste Zeichen ist das Zeichen Sodoms. Ich sag's nochmal, denn ich habe echt keine Angst. Ja, das Zeichen Sodoms. Denn ich muss euch sagen, die Homo-Ehe gab's noch nie. Noch nie. Dass sowas neben der normalen Ehe hingestellt wird, gab's noch nie in der Menschheitsgeschichte. Es gab schon immer Unmoral, Perversion und so weiter, aber es gab noch nie das als Ehe. Und Jesus sagt ganz klar, der Herr schuf den Menschen als Mann und Frau, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wir reden da immer von Ehescheidung, aber heute müssen wir davon reden, von Mann und Frau. Ja, Gottes klare Ordnung. Heute geht es eben gegen das, wenn die Fundamente umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Das ist die Frage, da stecken wir mittendrin. Und da heißt es ja auch in Bezug auf den Antichristen, und wir merken jetzt, dass der Wind immer giftiger wird und immer heftiger uns ins Gesicht bläst. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der höchsten Örter vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Diese Rebellion gegen Gott, Diabolos, der Durcheinanderbringer, das sehen wir heute. Ich erinnere euch an den Fragebogen, wo es nicht nur Mann und Frau ging, sondern 25 Möglichkeiten. Ja, das ist ein Durcheinander. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Gewalt gegeben zu wirken 42 Monate. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen wider Gott. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen. Das hat sich so noch nicht erfüllt, aber wir merken die Vorbereitung. Dieser antichristliche Geist, der immer höher kommt. Ist auch nicht von ungefähr. Kurz nur daran erinnert an die Statue Daniels. Daniel 2. Wie fängt die Statue an? Der Kopf ist aus Gold. Dann Silber. Dann Bronze. Und dann Eisen. Und dann Eisen mit Ton. Das wird immer schlechter. Aber horch doch mal. Demokratie ist das doch höchste aller Gefühle. Ist doch unsere höchste Errungenschaft. Demokratie. Die Bibel sagt Eisen. Eisen mit Ton. Warum? Wir haben uns ganz schön getäuscht in Bezug auf Demokratie. Warum? Solange die Demokratie durch Gottesfurcht turbiniert wird, also angetrieben wird und getragen wird, ist die Demokratie ein großer Segen. Versteht ihr? Das war ein großer Segen. Schweiz, Deutschland, andere Länder, Reformation, Die Demokratie war ein großer Segen. Aber wenn die Gottesfurcht wegfällt, merken wir jetzt, die Demokratie bereitet den Weg für den Antichristen. Wir merken das schon. Alle möglichen Leute bekommen Recht und so weiter. Und es wird ganz, ganz böse. Und ich muss euch sagen, wir müssen unsere geistlichen Muskeln etwas mehr trainieren jetzt, ja? Denn so ein Fisch, ihr habt ja das Fischzeichen auf den Autos, ja? Aber da fehlen immer noch die Wellen vorne hin, wisst ihr? Weil der echte Fisch, der schwimmt gegen die Strömung. Nur der tote Fisch und der kranke Fisch wird mitgetrieben. Wir sollen Lichter sein in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Es muss Reaktionen geben. Unser Immunsystem muss funktionieren, dass wir reagieren und wirklich ein Segen für Gott sind. Und genauso wie die Israeliten damals in Ägypten aktiv dieses Blut an die Türpfosten zeichnen musste, auftragen musste, das war nicht genug, wenn die nur drin saßen und haben gebetet, oh lieber Gott, lass den Todesengel an uns vorbeigehen. Ja, das war schon gut, aber Gott sagte, ich will das Blut sehen. Ohne das ging es nicht. Ich denke, so will Gott auch heute bei uns aktive Zeichen sehen. Er will das, er erwartet das. Wir leben in einer sehr besonderen und intensiven Zeit, immer antichristlicher. Und da heißt es im Psalm 60, Vers 5, du gabst denen, die dich fürchten, jetzt ich übersetze mal ein bisschen, ein Stangenemblem. Das sind diese Kriegszeichen, die wurden an einer langen Stange oben angehängt. Dieses Emblem, das Wappen oder die Fahne. Und so hatte auch der Herr Jesus gesagt, so würde er von der Erde erhöht werden, wie dieses Stangenabzeichen. Hoch, am Kreuz. Ja, alle konnten ihn sehen. Und so heißt, du gabst denen, die dich fürchten, ein Stangenemblem oder eine Fahne, und dass sie sehr hoch halten, um der Wahrheit willen. Und da heißt gemeinsam, heißt da im Psalm 60, Vers 5, gemeinsam sollen wir dieses Zeichen hochhalten. Und danach kommt das Wort Selah, das heißt ja, empor. Hoch! Ja? Und da möchte ich euch Mut machen, dass der Herr uns Gnade schenken möchte. Dass wir reagieren in dieser Zeit. Ich sage mir das selber. Ich sage das uns. Denn ich möchte auch mal hören, dass Gott sagt, du frommer und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Ja? Und dass wir uns da nicht schämen müssen, auch vom Preisrichterstuhl Christi. Dass wir eintreten als mutige Bekenner. Ja? Auch als Missionswerk Mitternachtsruf, dass wir mit der Wahrheit nicht hinter dem Berg halten, auch als Mitarbeiter und auch wir als Missionare. Möchte der Herr uns Gnade schenken. Amen.